die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Heute reden wir über Ransomware und die zunehmende Anzahl Angriffe auf Schweizer Unternehmen. Mein Name ist Rita Vogt, bei mir hockt der Tom Schwendner und der Philipp Anz, die sich über Wochen mit dem Thema auseinandergesetzt haben und eine ganze Serie von Artikeln dazu publiziert haben. Aber zuerst ein kurzer Werbespot. Der Cyber Incident Hub ist die überzeugende Antwort auf Cybergefahren. Die etablierten Schweizer Unternehmen MLL Legal, Cybera, Farner und OneConsult sind ihr Partner für Rechtsfragen, Asset Freezing, Krisenkommunikation, Incident Response und digitale Forensik. Damit ist eine erfolgreiche Prävention sowie eine interdisziplinäre Reaktion auf Cyberangriffe garantiert. Tom und Philipp, was war der Auslöser, eine Serie zum Thema Ransomware zu machen?
Es ist so, dass das Thema uns auf der Redaktion, also nicht nur der Tom und mich, eigentlich seit Monaten oder seit Jahren immer stärker beschäftigt. Wir veröffentlichen immer mehr Artikel zu dem Thema. Es ist eine Art von Cyberkriminalität, die massiv am Zunehmen ist und auch in der Schweiz zugenommen hat. Und darum haben wir gefunden, wir sind uns mal ein bisschen vertiefter an das Thema noch ansetzen, neben der alltäglichen News, die wir immer wieder dazu bringen.
Was hat dich besonders am Thema interessiert, Tom?
Ja, ich kann hier nur den Philipp unterstützen. Es ist ja mittlerweile auch wirklich bei den Publikumsmedien angekommen und immer, also fast wöchentlich gibt es grössere Meldungen von Hacks in der Schweiz oder von Ransomware-Angriffen. Wir haben allein in den letzten 12 Monaten unzählige Artikel publiziert, beziehungsweise du hast, glaube ich, zählt dann sogar, Philipp. Weißt du gerade, wie viele es gewesen sind?
Also ich habe nur mit dir gezählt, die wir explizit zu einzelnen Fällen in der Schweiz veröffentlicht haben, also zu Unternehmenorganisationen, die angegriffen worden sind. Das sind jetzt bei uns sind das über 30 gewesen, nur zu Schweizer Fällen. Also haben wir die internationalen, die ganzen Studien, haben wir da noch nicht mitgerechnet.
Und es ist auch in der Security-Welt ist es ein riesen Thema. Auf jeder Konferenz, in jeder zweiten Studie gibt es mindestens einen Blog dazu. Und ich glaube, es ist das, was wirklich auch die Experten, die wir auch verschiedene Gespräche geführt haben, beschäftigt.
Also wir haben mehr als 30 Fälle in den letzten 12 Monaten auf Schweizer Unternehmen.
Das sind die, wo wir Artikel dazu veröffentlicht haben. Also die tatsächliche Zahl liegt natürlich noch einiges höher, weil wir haben auch nicht jeden Fall aufgegriffen. Also so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wir haben jetzt nicht über jede 10-Personen-Firma berichtet, die attackiert worden ist. Man erfährt natürlich auch nicht von allen Fällen etwas, weil die Unternehmen das nicht mitteilen oder Lösegeld zahlen. Also die Zahl ist noch einiges höher als jetzt die 33 oder ein bisschen über 30 Artikel, die wir veröffentlicht haben.
Das haben wir auch müssen dann eigentlich schmerzlich erfahren, als wir angefragt haben bei den Opfern. Wir haben etwa ein Dutzend Opfer angefragt und auch die, die bekannt sind, wollen häufig gar nicht darüber reden.
Hat es irgendein Opfer gegeben, das etwas zu seinen Learnings erzählt hat, was die Erfahrung war, wie sie reagiert haben nach dem Angriff, wie lange sie hatten, bis sie wieder aufgestellt waren und so weiter? Gibt es da Aussagen?
Das hat es gegeben. Also bei dem muss man schnell sagen, bei denen, die abgesagt haben, da hat es grössere Firmen gegeben, zum Beispiel Stadler Rail, wo natürlich sagt, gut, das ist jetzt schon über ein Jahr her, jetzt der Angriff dort. Für uns ist das Thema abgeschlossen, wir haben das aufgearbeitet, wir werden uns jetzt einfach nicht mehr dazu äußern. Das sind so die nicht erstaunlichen Fälle, dass eben die Unternehmen, die zwar mal bekannt gegeben haben, wir sind attackiert worden, aber sich jetzt nicht mehr weiter äussern. Erstaunlicherweise hat man doch von der Hälfte hat sich bereit erklärt, uns Auskunft zu geben und die Angriff nur mal zu schildern, nicht nur wie der Angriff abgelaufen ist, sondern auch, was nachher passiert ist. Also es ist ja meistens so, die schwierige Zeit kommt eigentlich erst dann, wenn der Angriff erfolgt ist.
Also man kann vielleicht auch noch ergänzen, es ist schon sehr unterschiedlich, wie die kommuniziert haben. Teils haben sie schon kurz nach dem Angriff uns relativ viel Einblick gegeben, was natürlich auch weiteren Opfern hilft, gerade im KMU-Bereich. Wir haben auch so eine Frage gestellt. Es ist dann bis hingegangen zu Antworten, die eher ein bisschen pumpig gewesen sind, muss man sagen, wo dann jemand geschrieben hat, auf unsere Frage, was sie Opfer würden empfehlen, einfach nur ein Ziel, unsere Fragen nicht zu beantworten. Und andere haben recht viel gesagt. Das ist tatsächlich auch recht individuell gewesen, wie kommuniziert worden ist.
Gibt es Gemeinsamkeiten, wie die Angriffe passiert sind bei den Opfern? Wissen wir etwas über die Angriffsmethodik? Ist das immer etwa gleich gewesen oder gibt es da Unterschiede?
Es gibt Unterschiede. Also sicher ein Fall, der ist bekannt, der häufig passiert, dass es über ein Phishing-E-Mail angefangen hat, also über ein E-Mail, das reingekommen ist, wo dann irgendeine Person von dieser Firma oder Organisation, die dort arbeitet, also denen kann man ja keinen Vorwurf machen. Weil die E-Mails sind zum Teil gut getarnt. Das ist nicht vielleicht so, wie das Privatpersonen überkommen, sondern ein Fall ist, dass E-Mail eigentlich von einem ausländischen Partner von dieser Firma herkommt, wo vermutlich dort ein Server gehackt worden ist, wo dann eine Person auf den Link geklickt hat und die ganze Ransomware, die Malware dann eigentlich über das ins System gekommen ist. Andere Fälle sind, dass die Server angegriffen worden sind, also vor allem jetzt bei zwei Fälle von Schulen, Uni Liechtenstein und Basel Gewerbeschule, dort ist es zweimal offenbar über einen Citrix-Server sind die Kriminellen ins System reingekommen und haben sich dann über das ausbreiten und Ransomware installieren und verschlüsseln und Daten abgreifen.
Also ich kann vielleicht da auch noch ergänzen, das ist ja in vielen Studien, eigentlich ist Phishing oder der Angriff über Social Engineering, das ist wirklich so ein bisschen der Angriffsvektor Nummer 1 und dann eben unpatchte Server, das sind häufig dann Standardangriffe, also es einfach die ganze Landschaft scannt wird und wenn da Lücken entdeckt wird, dann wird die angegriffen. Und es gibt aber bei den Grossen natürlich auch gezielte Angriffe, also spezifisch auf eine Firma losgeht, wo man dann viel Geld erwarten kann.
Und gibt es so ein paar Tipps von den Opfern, sei es zur Prävention oder zur richtigen Reaktion nach dem erfolgten Angriff? Aber wenn man jetzt die pumpige Aussage ein bisschen ausklammert, was ist unter dem Strich geblieben, wo man kann brauchen kann?
Also man kann vielleicht auch sagen, was Experten dazu gesagt haben. Ich meine, ganz einfacher oder einfach ist auch schon für das KMU teilweise einen grossen Aufwand, ist Patchen. Also zum Beispiel wissen wir ja vom NCSC, dass Microsoft Exchange Server teilweise unpatched sind seit Jahren, obwohl es mehrere Warnungen gegeben hat. Und das ist natürlich ein ganz einfaches Angriffsportal. Andere Sache ist sicher Awareness schaffen, das Netzwerk segmentieren, dass Kriminelle nicht sofort bei allem sind, gutes Backup. Es gibt auch da Listen mit Ratschlägen dazu im Netz.
Das ist sicher die Sache, das System immer wieder testen. Also eben gerade bei einem kleinen Unternehmen halt mit einem externen Partner zusammen zu arbeiten, der das System regelmäßig testet auf Schwachstellen, auf Angriffsmöglichkeiten. Backup wichtig, Offside-Backup. Also wenn das Online-Backup weg ist, dann ist man froh, wenn man das zweites irgendwo hat. Das ist wichtig. Die Aufarbeitung war ein bisschen unterschiedlich. Das ist sicher ein Fall, je nach Schwere vom Angriff, wie viel ist wirklich verschlüsselt worden, wie gross ist eine Firma. Gewisse haben gesagt, sie haben relativ schnell können reagieren. Also haben es dann innerhalb von 1-2 Wochen geschafft, das System wieder einigermaßen anzukriegen. In dem Fall von der Uni Liechtenstein ist es über 2 Monate gegangen. Die haben aber auch sehr konsequent quasi ihr System sozusagen auf Null gesetzt und neu aufgebaut und komplett gereinigt. Also das braucht Zeit, Arbeit und Geld.
Haben wir von den Opfern erfahren, wie viel die Aufräumarbeiten gekostet haben, bis es wieder instand war, ist alles?
Da sagen die Opfer im Normalfall jetzt natürlich nicht so gerne die genauen Zahlen. Viele sagen, es hat Geld gekostet. Wer das klar sagt, das ist Roll, die Gemeinde Roll, die letzten Sommer angegriffen worden ist. Dort haben so ein bisschen jetzt rein die internen Aufarbeitungen bis jetzt etwa 150'000 Franken gekostet. Das heisst, mit Leuten, die man hat müssen anstellen musste, externe Spezialisten, die man hat müssen dazu holen musste, um die Daten wieder anzukriegen und die Systeme zu bereinigen.
Und was man da dazu ganz klar sagen muss, wir haben ja mit Pascal Lamia vom NCSC geredet und gesagt, der muss immer oder häufig der Geschäftsführung erklären, dass die Aufräumarbeiten mal ein erstes Budget benötigen und nachher muss man die Systeme sauber wieder anzukriegen, weil also ist die Frage, was für Security-Massnahmen man beschließt und so weiter. Und wenn man das System nicht gründlich reinigt, was eben jetzt zum Beispiel die Uni Liechtenstein gemacht hat, dann haben die Kriminellen eigentlich ein Jahresabo. Es ist auch bekannt, dass viele Ransomware-Opfer, die gezahlt haben, wieder angegriffen werden, entweder von der gleichen Bande oder von anderen Banden, die gleichen offenen Lücken wieder angreifen. Da gibt es ein riesiges Ökosystem oder einen riesigen Markt im Dark Web, wo man auch Lücken kaufen kann und so weiter. Und wenn man da schnell macht und mit meinem ersten Budget dann gerade wieder will, produktiv gehen, kann sich das natürlich auch krass rächen. Dann.
Sind die Opfer zum Teil reuig gewesen und haben gesagt, hätten wir doch besser aufgepasst, hätten wir doch gepatcht und so. Gibt es da quasi die Einsicht oder hat er das nicht festgestellt bei der Recherche?
Es gibt Einsichten, also jetzt, um wieder den Fall Uni Liechtenstein zu erwähnen, also dort hat es geheißen, wir haben eigentlich gewusst, wir haben eine Schwachstelle, wir sind quasi dran gewesen, die zu beheben, was passiert ist. Also so ein bisschen der Vorwurf gegen sich selber, wir hätten noch ein bisschen schneller müssen sein, dann wäre es vielleicht nicht passiert. Bei anderen Fällen ist es so, dass gewisse Firmen sagen, wir haben eigentlich das gemacht, was man denkt, wo auch Experten sagen, muss man machen, es ist trotzdem passiert. Also es gibt eigentlich nie eine hundertprozentige Garantie, dass es nicht passiert.
Wenn man einen guten Job gemacht hat. Ja.
Es kann trotzdem passieren. Also es kann immer wieder ein Fehler passieren, etwas, was man übersehen hat. Alle sagen, wir haben etwas daraus gelernt.
Also es kann immer wieder passieren, auch weil die Banden immer professioneller werden. Es sind jetzt sowohl die Experten als auch der Pascal Lamy, der ja auch ein Experte ist, aber wo wir ein eigenes Interview geführt haben, gesagt, dass es immer schneller geht. Also mittlerweile, wenn eine Zero-Day-Lücke publiziert wird, also eine Lücke, die vorher nicht bekannt war, geht es teilweise wenige Stunden, bis Kriminelle die bereits ausnützen. Und von dem her ist es wirklich, sich zu schützen gegen die Angriffe, ist das eine, aber nachher auch ein System zu haben, das bei einem Incident halt robust ist und wo nicht gerade der totale Ausfall folgt, ist natürlich auch etwas ganz Wichtiges, was aber für KMUs teilweise recht schwierig ist. Und neben der Verschlüsselung fließen ja häufig Daten ab, werden nachher zur Erpressung benutzt. Teilweise werden auch Kunden in einer sogenannten Triple-Extortion-Attacke dann Kunden, zum Beispiel von Gesundheitseinrichtungen, erpresst mit diesen Daten.
Wir haben jetzt gehört, dass quasi alle Experten empfehlen, den Betroffenen, dass sie nicht Lösegeldforderungen oder Lösegeld zahlen oder auf die Forderungen eingehen, besser gesagt. Wissen wir von den Opfern, ob sie gezahlt haben oder nicht?
Von denen, die uns Antwort gegeben haben, haben alle mit einer Ausnahme gesagt, sie haben nicht gezahlt. Die Ausnahme ist Comparis. Comparis ist aber eigentlich schon kurz nach dem Angriff. Comparis hat selber informiert, wir sind angegriffen worden. Und dort ist schon kurz nachher herausgekommen, dass sie gezahlt haben. Wobei Comparis gesagt haben, sie haben nur, sie haben nie gesagt, wie viel das gezahlt haben. Sie haben quasi wie für einen gewissen Teil, den sie sonst nicht hätten können, wieder aufschalten, haben sie dann gleich etwas gezahlt. Was nachher passiert ist mit dem Teil, ob sie dann einfach gewisse Daten haben müssen rausholen und dann gleich bereinigt haben, ist eine andere Frage. Das ist ein Fall, was bekannt ist, der gezahlt worden ist, aber allerdings nicht wie viel. Pascal Lamy hat gesagt, er kann nicht, sich an den Opfern nicht verbieten zu zahlen, aber sie wären froh, wenn sie dann trotzdem eingeschaltet werden, weil auch Behörden müssen informiert sein, wenn gezahlt wird, dass etwas passiert ist. Wie sind die Lösegeldverhandlungen abgelaufen etc.?
Eben, man muss ganz klar sagen, wenn man zahlt, unterstützt man das Business. Das florierende Business mit sehr hohen Margen, das eben super professionell ist. Gleichzeitig ist natürlich das Problem, wenn man halt schlecht vorbereitet war und Totalausfall hat, kann sogar halt Konkurs drohen, einen totalen Ausfall vom Geschäft. Insofern ist auch bekannt, dass viele zahlen, also viele Opfer von Ransomware das Geld zahlen. Es gibt jetzt Bestrebungen, zum Beispiel in Frankreich, dass man das verbieten will, zum Beispiel Cyberversicherung, dass sie das übernehmen. In der Schweiz ist das bislang bei fast allen Cyberversicherungen so, dass sie im Notfall auch die Lösegeldforderungen übernehmen, was wiederum dazu führt, dass Ransomware-Banden teilweise gezielt versicherte Firmen angreifen, weil sie wissen, dass dort gezahlt wird.
Ja, wir haben kürzlich geschrieben, dass eben die Zahlungen an die Cyberkriminelle, die nehmen zu, die nehmen nicht ab. Also die Einsicht bei der Firma ist relativ klein eigentlich. Oder das Verständnis für die Problematik eigentlich, oder dass man es eben mit der Zahlung nur schlimmer macht.
Ja, ich meine, die Frage ist halt, wie man jetzt mit dem umgehen will, auf Seite von der übergreifenden Einheiten, sage ich mal. Da ist ja die Diskussion jetzt auch, ob es eine Meldepflicht braucht. Ich denke, für kritische Infrastrukturen wird die sicher kommen, weil das ist natürlich gerade im Gesundheitsbereich eine Riesenkatastrophe. Hat es in der Schweiz jetzt auch schon Fälle gegeben, kürzlich. Und das würde zumindest helfen, am NCSC einen Lagebericht zu erstellen, genaueren, wo sie auch an zukünftige Opfer waren. Also wenn eine Firma gehackt wird und kann sagen, hey, das ist der Angriffsvektor gewesen, den man bis jetzt nicht kennt, könnte das NCSC im Kundenkreis, den sie haben, die warnen ja Betrieb von kritischer Infrastruktur, sagen, hey, momentan wird das angegriffen in der Schweiz, passen auf.
Wir haben jetzt mehrfach das Interview mit dem Pascal Lamy angesprochen. Genau. Was ist euch geblieben hängen von dem Gespräch? Was waren seine wichtigsten Kernaussagen gewesen, besser gesagt?
Ja, einiges ist jetzt schon genannt worden. Was ich interessant gefunden ist auch die Arbeitsteilung zwischen dem NCSC und privaten Security-Firmen, wo das NCSC halt einfach eine erste Feuerwehrübungen macht. Das ist ein Bild von Pascal Lamy. Und nachher private Firma eigentlich dann das Haus sozusagen wieder aufbauen sollte. Was ich auch interessant fand, ist, dass er wegen dem Ukraine-Krieg jetzt in der Schweiz hat sich die Situation noch nicht wahnsinnig verändert. Es gibt ein paar Spam-Angriffe, die das Thema benutzen, aber keine gezielten Angriffe jetzt, auf die Infrastruktur in der Schweiz.
Aber er hat ja zum Beispiel auf kritische Infrastrukturen und das Gesundheitswesen im Speziellen hergewiesen. Wieso das?
Also ihm macht vor allem das Gesundheitswesen Sorgen. Da nehmen die Angriffe zu. Das ist eben, also wir haben jetzt sicher 3 Fälle gehabt in der letzten kürzeren Zeit von Arztpraxen im Kanton Freiburg, im Kanton Neuburg, im Kanton Appenzell, wo angegriffen worden sind und Gesundheitsdaten gestohlen worden sind. Also einerseits ist es sehr heikel wegen den sensiblen Daten, die wegkommen. Andererseits ist es so, dass quasi medizinische Versorgung kann ausgehebelt werden, also wenn ein Spital attackiert wird und nicht mehr kann Patienten versorgen, wenn Akten von Operationsverläufen nicht mehr zugänglich sind, Ärzte ihre Patienten und Patientinnen nicht mehr können behandeln, das ist ein hochkritisches Gefahrenherd und Pascal Mania sagt eben, es macht ihm Sorgen, weil die Sachen sind einfach noch nicht genug geschützt in der Schweiz zurzeit.
Es läuft aber auch einiges. Ich habe gerade vor wenigen Tagen mit einem mittelgrossen Spital aus der Innerschweiz geredet und die haben wirklich jetzt auch neue Massnahmen ergriffen. Und interessant ist, dort hat man jetzt auch berechnet, die machen etwa 250.000 Umsatz am Tag. Und pro Ausfalltag fallen natürlich nicht alle Leistungen aus. Also man kann weiterhin Leute behandeln in aller Regel. Aber das lohnt sich quasi auch, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Das ist das grosse Problem bei Security-Massnahmen, dass sie halt nicht zum Umsatzgewinn oder zur Verbesserung der Dienstleistungen beitragen, sondern erst im Fall von einem Incident eigentlich sich zeigt, was die wert gewesen sind. Und wenn man gute Security hat, dann hat man quasi eher keinen Vorfall. Das ist eigentlich das gleiche Paradox wie bei den Corona-Massnahmen. Wenn man sie ergreift, nehmen die Fälle eher nicht zu. Wenn man sie nicht ergreift, nehmen sie zu.
Ja, es ist einfach vor allem ist es ein Kostenblock, die Security-Massnahmen. Eine Investition, damit das Szenario gar nicht eintrifft.
Genau, dann kann man sagen, es ist ja nichts passiert, wieso haben wir so viel Geld ausgegeben oder so viele Massnahmen ergriffen.
In der Tat, eine Situation, wo jedes Unternehmen selber muss entscheiden, wie viel sie da investieren tatsächlich. Aber wie geht es jetzt weiter? Jetzt ist ja gestern Abend zum Beispiel im Nationalrat ein Postulat von der Edith Graf-Litscher angenommen worden zu der Meldepflicht. Jetzt kommt der Ständerat wieder an im Herbst. Was würde es bringen? Hat er da eine Einschätzung? Ist zur Meldepflicht auch etwas gesagt worden vom NCSC oder von anderen Experten?
Vom NCSC ist gesagt worden, Pascal hat gesagt, ja, früher hat er eigentlich sehr ein Vertreter von der Freiwilligkeit von Meldungen, aber mittlerweile ist er umgeschwenkt, also sicher auch durch die Zunahme von so Angriffen zum Befürworter, weil Behörden oder jetzt in dem Fall wirklich das NCSC zu mehr Informationen kommt, mehr Infos hat, wie laufen die Angriffe ab und natürlich eben auch mehr Prävention und Warnungen kann machen, dass es allenfalls oder hoffentlich dann nicht dazu kommt. Das andere ist, in Basel ist jetzt auch so eine Diskussion über Meldepflicht im Moment jetzt rein auf dem Kanton am Laufen. Jetzt haben die Gegner ein bisschen gesagt, ja, aber man zwingt dann quasi die Unternehmen dazu, an die Öffentlichkeit zu gehen, dass sie wieder heikel wegen dem Datenschutz, weil eben, wir haben es gesagt, es ist immer noch so ein bisschen ein Tabu. Vielen Unternehmen ist es dann peinlich oder sie haben Angst vor Reputationsschäden, wenn sie sagen, wir sind attackiert worden. Grundsätzlich ist vielleicht eher das Gegenteil der Fall. Wenn eine Privatperson einen Einbruch gehabt hat, geht man normalerweise auch zu der Polizei, man geht zu der Versicherung und man redet darüber. Auch in der Hoffnung, um eben können, bei anderen möglichen Opfern so Angriff zu verhindern.
Ich halte das übrigens sowieso für ein hirnrissiges Argument, weil wenn alle in die Öffentlichkeit gehen würden, würde man sehen, wie vielen das passiert. Das würde vielleicht eher den Charakter von einem klassischen Einbruch bekommen, der jedem passieren kann, statt dass wie heute, wenn jemand an die Öffentlichkeit geht, er eben eher noch mit Reputationsschäden rechnen muss. Ich glaube, es geht hier ein bisschen um die alte Debatte, wie viel staatliche Regulierung darf es geben, wie viel kann der Markt quasi selber regeln. Aber angesichts von dem, was derzeit passiert in der Schweiz, scheint mir da zumindest Handlungsbedarf auf Seite von Regulatoren mindestens was kritische Infrastruktur angeht.
Aber es braucht eine kleine Entstigmatisierung von so einem Angriff. Was, Wir haben es gesagt, selbst wenn man die nötigen Massnahmen trifft und alles patcht und die Awareness schafft bei den Mitarbeitenden, es kann immer irgendetwas passieren. Und dann kann man halt einfach auch nichts dafür, wenn man angegriffen wird tatsächlich.
Das ist so, und das zeigt jetzt einerseits die Bandbreite von den Opfern, die jetzt für uns für den Artikel Auskunft gegeben haben. Wir haben vorher schon mal einen Artikel gehabt, der wirklich jetzt eben im Fall von einer sehr kleinen Firma, die, glaube ich, ein Dutzend Angestellte hat, eine Auskunft gegeben hat. Jetzt bei unserem Artikel, eben, wir haben Schulen, wir haben Universitäten, wir haben Gemeinden, wir haben sehr grosse Firmen, wir haben KMUs. Man sieht, das kann alle treffen.
Genau, ich denke auch, dass die Entstigmatisierung ein wichtiger Punkt ist, wo wir im besten Fall mit unserer Reihe auch einen kleinen Beitrag dazu leisten.
Hat jemand von den Experten oder mit einem Gerät irgendeine Prognose gewagt? Haben wir den Peak schon erreicht von den Ransomware-Angriffen? Wäre es noch mehr? Wäre es weniger? Bleibt es in dieser Kadenz ungefähr? Also machen wir wieder 30 Geschichten im kommenden Jahr oder in den nächsten 12 Monaten? Oder was ist die Schätzung? Wie geht es weiter?
Alle sagen, Prognosen sind mit den Zahlen sind natürlich schwierig. Im NCSC sieht man, dass in den letzten Jahren Meldungen immer rauf sind. Alle sagen, es wird sicher nicht abnehmen. Beobachtet wird, das ist so eine Entwicklung. Und eben, wir haben es gesagt, die Banden werden immer professioneller. Es ist nicht so, dass man sich das so vorstellen muss, dass es zwei, drei Leute sind, die alles machen, sondern die haben Spezialisten, Spezialistinnen für jeden Bereich, was es da braucht. Das sind zum Teil über 100 Leute, also, die da involviert sind, von der technischen Seite über die Finanzabwicklung etc. Ja, dass die immer besser organisiert sind, immer schneller sind. Das heisst, dass die Gegenseiten, also die abwehren muss, Behörden, Security-Spezialisten, dass die auch immer schneller werden müssen.
Also was der Pascal Lamy auch gesagt hat, ist, dass jetzt im Zuge des Ukraine-Krieges sich die Banden teilweise gegenseitig neutralisiert haben, dass sich auf die Seite geschlagen haben, dass sich teilweise auch eingemischt haben. Und es möglich ist, dass sie ihre Kriegskasse quasi wieder füllen müssen und darum eventuell auch nochmal eine Zunahme zu verzeichnen. Ich glaube, dass es aber schwierig ist, da eine konkrete Prognose abzugeben. Ich wage eher, ehrlich gesagt, da mich mehr aus dem Fenster zu lehnen, weil solange so ein Markt so hoch profitabel ist und man sieht, jetzt ist gerade nochmal heute oder gestern eine Studie rausgekommen, besser gesagt, die zeigt, die Zahlungen an Ransomware-Banden nehmen zu, die Gelder werden höher. Solange das so ist, entwickeln auch andere Kriminelle ein Interesse an diesem Geschäft. Die Margen sind sehr hoch, es wird immer professioneller. Das heisst, es ist höchst wahrscheinlich, dass die Angriffe weiter zunehmen werden, zumindest in der nächsten Zeit, bis Massnahmen ergriffen werden.
Höhe Margen, tiefes Risiko. Es ist wirklich ein sehr profitables Geschäft, das die Cyberkriminelle betreiben.
Das ist so, auf jeden Fall. Und sie sind jetzt, wenn jetzt wegen dem Ukraine-Konflikt, sie sind nicht weg. Wir haben jetzt gerade wieder so einen Fall gehabt, Conti, das ist eine Bande, wo, wir haben auch schon darüber geredet gehabt, die sich auf die Seite von Russland geschlagen hat, eine von den aktivsten. Die sind jetzt offenbar, Anführungszeichen, verschwunden, also ihre Leak-Seite ist weg. Man hört nichts mehr von denen, es hat, glaube ich, keinen Angriff mehr gegeben aktuell, aber wie x-mal erwähnt, die tauchen unter einem neuen Namen wieder auf oder schliessen sich anderen Banden an. Also die Kriminellen sind nicht weg, im Gegenteil, sie versuchen natürlich ihre Banden- und Organisationsstrukturen zu vergrössern und auszubauen.
Das ist ein gutes Beispiel. Ich meine, wenn die jetzt in Russland sitzen und sich auf Seite von Russland einmischen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie von der Strafverfolgungsbehörde belangt werden in Russland, wenn sie nachher Ziel in Westeuropa angreifen, eher klein, würde ich sagen. Und das ist natürlich auch das Problem, dass die internationale Zusammenarbeit wahrscheinlich nochmal schwieriger geworden ist. Weil vor dem Krieg hat es einen grossen Schlag in Russland gegeben, gegen eine der grossen Banden. Ob das dann weiter so gehen wird, ich meine, man muss die Infrastruktur beschlagnahmen, runterfahren, man muss die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Und das ist schwieriger geworden, gerade wenn man davon ausgeht, wie Geheimdienst und auch Security-Firmen, dass viele Angriffe aus Russland kommen, dann wird das sicher schwieriger werden.
Also nur so mittelgute Aussichten insgesamt. Ich habe es interessant gefunden. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback an redaktion@inside-it.ch. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.